Der Bier und Sports Podcast wird unterstützt von den beiden Money Guides Patrick und Marcel. Wenn ihr mehr über Geldanlage und Finanzierungsmöglichkeiten erfahren möchtet, schaut einfach in die Shownotes. Dort findet ihr hilfreiche Informationen und deren Kontaktdaten. Wir sind froh, bereits in jungen Jahren mit Finanzcoaches zusammenzuarbeiten und können es jedem wärmstens empfehlen, um bestens abgesichert zu sein. Danke fürs Zuhören und jetzt geht es los mit dem Podcast.
Hallo liebe Beyond Sports Hörer, es ist mal wieder soweit. Wir haben die nächste Special-Folge für euch vorbereitet. Diesmal haben wir die Geschäftsführerin der Deutschen Schulsportstiftung, Friederike Sowislo, zu Gast. Die Deutsche Schulsportstiftung organisiert und fördert bundesweite Wettbewerbe wie Jugend trainiert für Olympia, um den außerschulischen Sport in Deutschland zu stärken und die sportliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu unterstützen.
Im Gespräch gibt sie uns spannende Einblicke in die Arbeit der Stiftung und erklärt, was hinter dem weltweit größten Schulsportwettbewerb Jugend trainiert für Olympia steckt. Darüber hinaus sprechen wir mit ihr über die generelle Wichtigkeit vom Schulsport und die positiven Effekte auf die physische und mentale Gesundheit von Schülern. Ein sehr spannendes Interview erwartet euch jetzt, bei dem wir euch ganz viel Spaß beim Zuhören wünschen. Servus Friederike, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Hallo, ich grüße euch.
Ja, liebe Friederike, schön, dass du uns zugeschaltet bist per Zoom-Schalte heute aus Berlin. Es ist echt schön, dass wir dich zu einer neuen Special-Folge begrüßen dürfen. Und bei der Special-Folge starten wir bei uns immer mit dem Namensorakel. Jetzt hast du gesagt, du möchtest für das Namensorakel gerne den Spitznamen benutzen, weil Friederike ja doch etwas länger gewesen wäre. Deswegen nimmst du heute deinen Spitznamen Rike mit ins Namensorakel. Verrat uns doch gerne mal, für was der Name Rike steht.
Ja, also Rike steht ganz klar für Regelliebhaber, für Imkereiprodukte-Gourmet, entspannungsliebend, Kopfmensch und Escape-Game-Enthusiast.
Okay, das ist wild.
Ganz eindeutig.
Also Escape-Game-Enthusiast feiern wir auf jeden Fall beide auch.
Richtig cool.
Wir spielen richtig gerne so Brettspiel-Escape-Games. So
Rätselspiele.
Genau.
So
ja.
Exit-Games
und ja, sowas. Genau.
Auch die echten.
Auch die echten, okay.
Ja. Ich war auch schon
so richtig
mal
aus einem Raum ausbrechen.
Ja, ich war schon mal in ein paar Escape Rooms und es hat mir echt immer Spaß gemacht. Also witzigerweise, wir haben jetzt tatsächlich bei uns in Stuttgart so was ganz, ganz Besonderes. Da gibt es ja das Porsche Museum und das Porsche Museum hat jetzt eine Art Escape Room Spiel fürs ganze Museum gemacht.
Okay.
Ja, also richtig cool.
Hört sich gut an. Ja. Wenn ich das nächste Mal in Stuttgart bin, dann sollte ich da aber, glaube ich, mal hin, oder?
Ja, ist ein bisschen teurer, kostet, glaube ich, fast 200 Euro.
Das glaube ich.
Oh, okay. Ja.
Oh je.
Oha,
ja,
dann überlege ich mir das nochmal.
Ja.
Guter Tipp auf jeden Fall.
Ja. Aber auch der Fakt mit den Imkereiprodukten, das ist ja auch sehr, sehr spannend. Also bist du da eine große Honigliebhaberin, einfach weil dir der Honig zum Beispiel sehr gut schmeckt? Oder hast du da irgendwie eine Verbindung zu, dass du vielleicht irgendjemanden kennst, der Imker ist oder irgendwie jemand in deiner Familie mal Imker war oder bist sogar selber Imkerin?
Nee, um Gottes Willen. Ich glaube, das würde ich auch, weiß ich gar nicht, ob ich mich das trauen würde so richtig, aber nein, ich mag einfach Honig sehr gerne. Ein H kam jetzt leider in keinem meiner Namen weder in der langen Form noch in der Kurzform vor. Ich habe auch noch einen zweiten Spitznamen, den hätte ich auch noch nehmen können. Im Sportbereich werde ich auch ganz viel Freddy genannt, aber da waren mir die Buchstaben, mir kam das mit dem Rike, kam mir besser gelegen.
Okay, das heißt, du hattest fürs Namensorakel die volle Auswahl quasi heute.
Genau.
Ja, wir reden jetzt heute mit dir über die Deutsche Schulsportstiftung, aber bevor wir darauf eingehen wollen, was die Deutsche Schulsportstiftung genau ist und was sie macht, wollen wir dich als unsere heutige Podcast-Gästin erstmal besser kennenlernen. Kannst du dich und deine Position bei der Deutschen Schulsportstiftung vielleicht einmal kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank auch nochmal, dass ich hier die Möglichkeit bekomme, die Deutsche Schulsportstiftung vorzustellen. Es freut mich sehr, dass ihr da auf die Idee gekommen seid, das bei uns mal anzufragen. Ich bin die Geschäftsführerin der Deutschen Schulsportstiftung. Die Deutsche Schulsportstiftung organisiert im Grunde den Bundeswettbewerb der Schulen, Jugend trainiert für Olympia und Paralympics. Und die Geschäftsstelle wurde vor 6 Jahren, genau, 2018 in Berlin gegründet. Und seitdem bin ich auch die Geschäftsführerin und leite da ein kleines Team. Wir sind so die Schaltzentrale im Grunde für die Bundesfinalveranstaltungen und koordinieren da im Grunde die gesamte Arbeit, die damit so zusammenhängt.
Das heißt, wenn du aber sagst, du bist direkt mit Gründung Geschäftsführerin geworden, heißt, du hattest davor auch irgendeinen Job mit Sportbezug, oder?
Ja, ich bin, Sport ist meine Leidenschaft. Ich habe auch schon vorher im Sport gearbeitet, war da allerdings in einem kleineren Sportverband tätig in Berlin und genau, habe dann 2018 ja, so den Schritt in eine etwas größere Richtung sozusagen gemacht, in eine größere Institution, die auch einen, ja, aus meiner Sicht oder aus vielerlei Sicht einen wirklich einen wichtigen Wettbewerb auch organisiert.
Und wie bist du dann genau dazu gekommen, zur Deutschen Schulsportstiftung zu gehen? Also wer hat dich da angefragt?
Also ich habe mich ganz klassisch auf eine Stellenausschreibung beworben, genau. Also damals wurde die Stiftung gegründet und dann wurde das Team zusammengestellt und dann wurden die entsprechenden Stellen, die dafür vorgesehen waren, ausgeschrieben. Die Stelle der Geschäftsführerin oder der Geschäftsführung wurde als erstes ausgeschrieben, damit dann sozusagen ich dann in dem Fall dann auch sozusagen mitsprechen konnte für die weiteren Mitarbeiter. Und genau, es hat einfach gerade genau gepasst, weil ich zu dem Zeitpunkt eben gerade auch mich umorientieren wollte. Also nicht aus dem Sport heraus, sondern einfach, also nicht unbedingt thematisch, aber eben ja aus dem Bereich, in dem ich war. Und dann hat es einfach komplett gut gepasst und dann hatte ich mich sehr gefreut, als ich dann die Zusage für die Stelle bekommen habe.
Was war so deine Motivation dahinter? Was hat dich dann so angesprochen an der Schulsportstiftung?
Also das, was ich gerade schon so ein bisschen gesagt habe, es ist eben wirklich eine ganz große Veranstaltung. Und das merkt man ganz oft, wenn man mit Menschen spricht, denen sofort einfällt, ach ja, klar, da haben wir doch in der Schulzeit auch mitgemacht. Oder ja, wir waren auch mal Landessieger in der und der Sportart. Oder wir haben mitgemacht und haben es aber nicht zum Bundesfinale geschafft. Und da merkt man einfach, wie viele Menschen eigentlich Erinnerungen mit Jugend trainiert verbinden. Und das hat mich damals schon gereizt. Ich kannte das aus meiner eigenen Schulzeit auch. Wir haben damals auch teilgenommen. Waren allerdings nicht im Bundesfinale. Ich war auf einer normalen Schule und wir haben es leider nicht im Landesfinale gegen die Sportschule in Berlin geschafft. Aber trotzdem, ja, wusste ich, dass es einfach ein großer Wettbewerb ist und die Themenvielfalt hat mich da einfach dann direkt gereizt und ja, auch die Herausforderung, weil es eben doch auch ja mit vielen wichtigen Institutionen auch zusammen organisiert wird. Und das fand ich sehr spannend von der Aufgabenstellung.
Wenn du jetzt deinen Job in drei Worten beschreiben müsstest, fallen dir da sofort drei Begriffe ein?
Ja, also der Job ist wahnsinnig vielseitig. Das ist, glaube ich, auch ja in so einer Position wahrscheinlich auch relativ normal, aber es berührt eben ganz, ganz viele Bereiche, wo ich auch wirklich viel auch dazugelernt habe in den letzten Jahren, mit denen ich vorher gar nicht so in Berührung gekommen bin. Es ist ein sinnvoller Beruf, finde ich. Also der Job ist sinnvoll, die Arbeit ist sinnvoll. Wir machen etwas, was einen Mehrwert hat, was wirklich auch dazu beiträgt, dass viele Jugendliche, viele Kinder sich in Bewegung bringen. Und das ist etwas Gutes aus meiner Sicht. Oder ich glaube, da würdet ihr mir auf jeden Fall zustimmen, aber die meisten Menschen würden da wahrscheinlich zustimmen. Es ist aber auch ein sehr kooperativer Job. Also ich muss mit sehr vielen Menschen zusammenarbeiten, sehr unterschiedlichen Menschen auch, die aus unterschiedlichen Hintergründen kommen, von unterschiedlichen Institutionen. Und da muss man eben sehr viel auch kommunizieren, aber eben vor allem auch kooperieren. Und das macht den Job auf jeden Fall auch aus.
Gibt es aktuell irgend so ein besonderes Projekt oder eine besondere Initiative, auf die du besonders stolz bist?
Ganz grundsätzlich ist ja unser Hauptprojekt wirklich der große Wettbewerb Jugend trainiert für Olympia und Paralympics. Wir haben aber seit dem Schuljahr 22, 23 auch einen Jugend trainiert Grundschulwettbewerb. Das heißt, wir haben jetzt auch einen Wettbewerb, der sich an die jüngsten Schülerinnen und Schüler schon richtet. Und darauf sind wir alle eigentlich ziemlich stolz, weil der auch in der Entstehung ganz besonders war. Ja, wir haben es geschafft, dass unsere 16 Spitzenverbände, die bei uns im Wettbewerb vertreten sind, alle gemeinsam an diesem Wettbewerb mitgearbeitet haben. Also wirklich auch sportartenübergreifend gedacht haben und auch entsprechende Übungen entworfen haben. Das ist etwas, was, glaube ich, so im deutschen Sport noch gar nicht so oft passiert ist, dass da die Spitzenverbände wirklich auch miteinander eben arbeiten. Und das ist erstmal etwas ganz Besonderes. Und ja, der Jugend trainiert Grundschulwettbewerb ist jetzt gerade so ein bisschen unser Baby, was wir sozusagen jetzt neu auf den Markt, wenn man so möchte, gebracht haben. Wir würden uns wünschen, dass da ganz, ganz viele Grundschulen dran teilnehmen. Er ist anders aufgebaut als der große Wettbewerb. Es ist nämlich so, dass die Grundschulen das einfach ganz dezentral bei sich zu Hause in der Schule, im Unterricht oder auch im außerunterrichtlichen Schulsport durchführen können. Es ist im Grunde eine Broschüre, die dabei entstanden ist, die eben ganz, ganz viel Angebot hat, ganz viele Übungen im Angebot, die die Lehrkräfte dann eben nutzen können und dann sich im Grunde ganz flexibel auch zusammenstellen können, im Grunde auch die Übungen variieren können oder abändern können, wenn eben die Gegebenheiten einfach das auch erfordern. Und ja, es ist ein ganz tolles Sportangebot, was wir da geschaffen haben. Und da sind wir sehr stolz drauf.
Ich finde, es hört sich super, super spannend an. Habt ihr da jetzt den Rollout praktisch schon gehabt oder ist es jetzt das erste Schuljahr, in dem das jetzt stattfindet oder beziehungsweise in dem es jetzt angeboten wird?
Wir haben es gestartet im Schuljahr 22/23. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich gerade am Beginn des dritten Schuljahres und ja, versuchen den immer weiter auch zu verbreiten, immer weiter in die ganze Republik sozusagen zu tragen. Mittlerweile haben wir wirklich auch Schulen aus aus dem ganzen, aus ganz Deutschland, die sich schon daran beteiligt haben. Und das soll auf jeden Fall so weitergehen. Wir würden uns wünschen, dass die Schulen, die auch schon teilgenommen haben, auch immer wieder daran teilnehmen, das vielleicht sogar richtig etablieren in ihrem Sportunterricht, weil es eben wirklich auch einfach durchzuführen ist und ganz viele Möglichkeiten bietet. Deswegen glaube ich, ein wirklich attraktives Angebot ist.
Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen so ein paar Themen angerissen. Könntest du vielleicht trotzdem auch mal zur Übersicht so ein bisschen erklären, was die Hauptziele und die Aufgaben der Deutschen Schulsportstiftung sind? Also was, also kann man da so ein Gesamtbild kreieren oder ist es schwer zu erklären?
Ich glaube, eigentlich ist es sogar relativ einfach. Der Stiftungszweck, das kann man in unserer Satzung auch ablesen, ist die Förderung des außerunterrichtlichen Schulsports. Das ist erstmal das, was sozusagen über allem steht. Und das wird vor allem eigentlich über den oder durch die Organisation des Bundeswettbewerbs der Schulen, Jugend trainiert für Olympia und Paralympics, geleistet sozusagen. Das ist wirklich unser Hauptprojekt. Das bindet natürlich auch schon sehr, sehr viele Ressourcen. Aber darüber hinaus gibt es eben auch noch andere Projekte, die wir machen können. Und dazu gehört jetzt beispielsweise neu auch der Jugendtrainiert-Grundschulwettbewerb. Aber es gab zum Beispiel auch in Corona-Zeiten dann andere Projekte, die wir angestoßen haben. Einen Aktionstag, einen bundesweiten, an dem sich sehr, sehr viele Schulen auch beteiligt haben. Immer eben der Fokus auf der Förderung des außerunterrichtlichen Schulsports.
Sagt ihr, wenn ihr sagt, ihr fördert den außerschulischen Sportunterricht, dass ihr damit auch impliziert, dass das so ein bisschen auch in der Schule einfach zu wenig Sport gemacht wird oder beziehungsweise, dass der Schulsport auch in die falsche Richtung geht? Oder sagt ihr eher, das, was wir machen, ist einfach ein Zusatzangebot, was es geben sollte?
Ja, das gehört ja alles zusammen. Also der Schulsport ist ja eben nicht nur der Sportunterricht, sondern es ist eben auch der außerunterrichtliche Schulsport. Und dazu gehören ja beispielsweise Arbeitsgemeinschaften, ne? AGs, das kennen wir ja auch alle aus unserer Schulzeit. Dann gibt es eben Lehrer, die eine besondere Vorliebe für eine Sportart haben und die als AG anbieten. Immer mehr kommen natürlich auch die Kooperationen zwischen Schulen und Vereinen ins Spiel, aber eben auch das gesamte Schulsport-Wettkampfprogramm. Es gibt ganz viele, nicht nur Jugend trainiert, sondern es gibt auch noch andere schulsportliche Wettbewerbe, die entweder nur auf der Landesebene oder eben auch auf der Bundesebene angeboten werden. Und das alles gehört eben zum Schulsport. Und wir wollen den bereichern mit dem Angebot, was wir machen, aber eben auch gemeinschaftlich mit den Kultusministerien und den Spitzenverbänden, die bei uns vertreten sind. Ja, das ist keine Kritik am Sportunterricht oder dergleichen, sondern eben einfach die Erweiterung oder die Ergänzung dessen. Das ist einfach ein Bereich, den wir da fördern aus dem gesamten Spektrum des Schulsports.
Okay, und deswegen wahrscheinlich auch dann der Claim, den ihr bei euch auf der Webseite habt, wo es heißt, Schulsport kann mehr.
Genau. Also ich denke, bei Schulsport denkt man natürlich in erster Linie erstmal an den Sportunterricht, den man selber eben auch hatte, oder an dem, was eben da stattfindet. Aber es ist eben mehr, es sind eben auch diese schulsportlichen Wettbewerbe. Da gibt es wirklich ganz viele Angebote, auch in richtig, richtig vielen Sportarten. Teilweise, was einem vielleicht auch gar nicht so bewusst ist, was es da alles so gibt. Aber jedes Bundesland hat da wirklich ganz vielfältige Angebote auf der Landesebene. Und Jugend trainiert ist eben, würde ich jetzt mal sagen, der größte Wettbewerb, der sicherlich auch der bekannteste davon. Aber selbst Jugend trainiert hat ja alleine schon 26 Sportarten, die da angeboten werden, in denen man das sozusagen machen kann. Das ist ja auch schon ein wahnsinniges Angebot. Und es ist eben nicht nur der Sportunterricht, sondern eben auch alles, was da drumherum passiert.
Man muss ja auch schon sagen, die Themenvielfalt und die Mission der Stiftung, die muss ja auch an die Schüler herangetragen werden, was ja sicherlich auch gewissermaßen nicht einfach ist. Wie gestaltet sich denn da der Austausch und vor allem mit welchen Parteien setzt sich die Deutsche Schulsportstiftung da auch zusammen? Also mit wem seid ihr im Boot?
Unsere Kommunikation jetzt direkt mit den Schülerinnen und Schülern, die läuft vermutlich am ehesten über unsere sozialen Medien, über die Kanäle, die wir da nutzen. Ja, ganz klassisch, also Facebook wahrscheinlich jetzt nicht mehr so die Jugendlichen, aber wir haben auch Instagram, YouTube und seit neuestem auch TikTok beispielsweise. Das ist das, wo wir eigentlich versuchen, direkt mit den Kindern und Jugendlichen zu interagieren. Viel wichtiger, glaube ich, um Schulen dazu zu bringen, auch bei uns teilzunehmen, ist aber eigentlich, dass wir mit Lehrkräften, mit Schulen, also auf diesem Bereich kommunizieren. Und das läuft meistens über die Kultusministerien. Also da haben wir natürlich auch schon alleine durch die Schulen, die bei uns teilnehmen, einen relativ großen Verteiler. Natürlich auch ein Newsletter, den wir raussenden, der sicherlich auch an diese Interessensgruppen geht. Aber am ehesten geht diese Kommunikation über die Kultusministerien, die für uns sozusagen die Verbindungspunkte sind zu ihren jeweils eigenen Schulen dann im Land. Wir arbeiten aber natürlich auch mit den Spitzenverbänden zusammen, mit den Verbänden, die bei uns in der Sport, also im Wettbewerb vertreten sind. Das sind 16 Spitzenverbände, die natürlich vor allem für die inhaltliche Ausgestaltung des Wettbewerbs verantwortlich sind, also für die Wettbewerbsregeln letztlich.
Hast du uns da vielleicht eine Zahl, wie viele Schulen da an dem Programm auch teilnehmen?
Ich kann es dir nicht, ehrlicherweise kann ich es dir nicht auf die Schulen berechnet sagen, aber es ist mal eine interessante Frage, die ich vielleicht mal mitnehmen sollte. Aber insgesamt nehmen jährlich etwa 800.000 Jugendliche am Wettbewerb teil, also auf allen Ebenen. Ne? Also jetzt nicht nur bei uns im Bundesfinale, da ist die Zahl ungefähr so bei 8.000 pro Jahr auf die drei Bundesfinalveranstaltungen verteilt, aber von der Stadt, von der Bezirksebene über die Landesebene, über die regionale Ebene bis hin zum Bundesfinale sind es jährlich etwa 800.000 über alle Sportarten hinweg auch.
Das ist auf
Wie
jeden
sich das
Fall.
Auf die Schulen verteilt, müsste ich tatsächlich nochmal herausfinden.
Ja, das ist trotzdem eine massive Zahl auf jeden Fall. Aber ich finde es trotzdem auch super spannend, wie viele Schulen da teilnehmen. Beziehungsweise vielleicht müsste man erstmal wissen, wie viele Schulen es überhaupt gibt, um da dann auch eine Relation ziehen zu können. Weil ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich, als ich damals in der Schule war, was jetzt auch schon ein bisschen her ist, war es so, dass wir eben zwei Gymnasien hatten. Und das eine war so ein sehr, sehr sportfokussiertes Gymnasium. Das war praktisch direkt neben uns. Also wir hatten zwei Gymnasien, die nebeneinander waren. Und ich war eben in dem Gymnasium, was jetzt keinen so besonderen Fokus auf Sport hatte. Und ich kannte halt auch viele aus dem anderen Gymnasium. Und die haben halt immer davon geredet, dass sie zu irgendwelchen Fußballturnieren gehen oder dass sie da eine Mannschaft gebildet haben für Volleyball und sowas. Oder beim Tennis war auch viel los. Ich fand es total spannend und bei uns war da irgendwie gar nichts. Und ich war da damals schon irgendwie so ein bisschen traurig. Deswegen, also, wie
das
hast
ist
du.
Schade.
Ja, also das ist echt irgendwie echt schade. Also, glaubst du, es geht vielen so, dass sie so denken, wäre schön, wenn meine Schule da mehr für tun würde?
Also ich könnte es mir schon vorstellen. Also ich habe natürlich die Hoffnung, dass die Schulen oder die Schüler, die diesen Wunsch haben, das dann auch gegenüber ihren Lehrkräften oder gegenüber der Schule auch irgendwie äußern und vielleicht dann auch die Schule dazu bewegen, mitzumachen. Aber es braucht natürlich dann auch eine Lehrkraft oder eine Betreuungsperson, die das Ganze dann eben auch stemmt sozusagen. Aber insgesamt glaube ich, dass das einem Schulprofil natürlich auch gut tut, sich an diesen Wettbewerben zu beteiligen, ein Angebot zu schaffen, auch für die Schülerinnen und Schüler, die eben sportlich talentiert sind, die einfach Spaß daran haben, auch an dem Wettbewerbsvergleich. Und das sind eben nicht nur Schüler, die auf einer oder Schülerinnen und Schüler, die auf einer Sportschule oder auf einer sportbetonten Schule sind, sondern das sind natürlich auch Schülerinnen und Schüler, die auf ganz normale Gymnasien oder andere Schulformen gehen. Und auch für die, finde ich, sollte es ja dieses Angebot geben. Und es gibt es ja auch diese Schulen dürfen mitmachen. Und da stellt sich einfach die Frage, wie man die dazu bekommen kann, dann eben auch mitzumachen. Es hängt sicherlich dann auch an den einzelnen Lehrkräften, von denen hängt es ab, vielleicht auch von der Schulleitung, ob die eben diese Sachen eben auch entsprechend unterstützt. Aber die Möglichkeit zumindest besteht bei allen Schulen, die es gibt in Deutschland.
Also wir können auf jeden Fall sagen, dass das Thema Schulsport, also wir haben jetzt schon einige Podcast-Folgen gemacht und es ist sehr, sehr oft Thema, weil wirklich viele, viele Sportlerinnen und Sportler in ihrem Kind- bzw. Jugendalter halt ihre Sportart finden. Und halt viele das dann eigentlich über Freunde oder auch über Familie herangetragen bekommen und trotzdem sehr, sehr wenige das wirklich über den Schulsport herausfinden. Und eigentlich ist es ja in gewisser Weise schon ein bisschen schade, wenn wir jetzt vielleicht kurz noch allgemein über den Schulsport sprechen. Warum ist es deiner Meinung nach trotzdem so wichtig für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, dass Schulsport angeboten wird?
Klingt jetzt vielleicht banal, aber Sport ist natürlich das einzige Fach, wo eben Bewegung vorkommt, erstmal so per se. Das kann sich natürlich auch mal ändern. Das wäre vielleicht auch wünschenswert, dass man vielleicht auch fächerübergreifend den Sport vielleicht auch in andere Fächer integriert. Das wäre so ein bisschen, geht vielleicht schon ein bisschen Richtung Vision, aber insgesamt ist erstmal natürlich Sport das einzige Fach, was eben Bewegung fördert. Und das hat natürlich ganz viele positive Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, und zwar in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Und da gibt es unzählige Studien, die das belegen. Es gibt, soweit ich weiß, keine Studie, die sagt, das Gegenteil ist der Fall. Also mehr Sport führt dazu, dass sich irgendwas negativ entwickelt, also zumindest in diesem Maße. Und Schulsport hat natürlich den Vorteil, dass dort wirklich auch alle sozusagen, also alle müssen in die Schule gehen und deswegen machen dann auch alle am Schulsport teil. Aber nicht jeder ist im Verein, aber wir wollen ja gerade die Zugänge für den Verein schaffen. Und das kann eben über den Schulsport gelingen. Aber die Entwicklung, das ist eben wirklich ganz eindeutig, die positiven Aspekte sind eben wirklich, die sind ganz offenbar. Es hat eben nicht nur eine Auswirkung auf die motorische, auf die körperliche Entwicklung, sondern eben auch auf die geistige, auf die soziale, auf soziale Kompetenzen. Ich lerne eben im Schulsport auch, Regeln auszuhandeln oder Fairness und Respekt gegenüber anderen Leistungen. Die geistige Entwicklung, ich kann Gesundheitsaspekte daraus auch ausziehen, ne? Wenn ich Kinder zur Bewegung bringe, dann hat das eben auch Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System beispielsweise, aber auch auf die Konzentration, auf so viele Bereiche, die wirklich wichtig sind. Und ja, dementsprechend ist es eben wirklich ein ganz besonderes Fach, was sicherlich anders ist als die anderen Fächer, aber eben einen hohen Stellenwert haben sollte.
Jetzt musste ich mich gerade an meine Schulzeit erinnern, als du gesagt hast, dass Sport das einzige Fach ist, was Bewegung fördert. Hattet ihr früher auch ein Laufdiktat?
Oh,
Ja,
das hattet ihr?
hatten wir auch,
Wir
ja.
hatten auch das.
Guter Einwand. Ja.
Es fördert auch die Bewegung.
Was musstet ihr da machen beim Laufdiktat?
Ja, immer wieder zu so Boxen laufen, dann Zettel rausnehmen, sich den Satz merken, aufschreiben und den Zettel wieder zurück in die Box legen. Und dann aufschreiben am
Ja,
Platz.
cool. Und das war im Sportunterricht oder im
Nee,
Deutschunterricht?
das war im Deutschunterricht.
Ja, cool. Ja, sehr gut.
Und wenn man zum Beispiel nachsitzen musste, dann musste man ja auch manchmal die Tische putzen oder die Tafeln putzen. Das war ja auch Bewegung.
Ja,
Gut,
absolut.
das Nachsitzen steht aber halt nicht im Lehrplan.
Ja, das stimmt.
Aber bei mir im Sport und bei Dani wahrscheinlich auch, war es halt trotzdem oft so, es gab die Fraktion, die hat sich brutaler Sport gefreut. Es gab die Fraktion, die hat gesagt, ja, okay, Sportunterricht ist okay. Es gab natürlich auch die Fraktion, die gesagt hat, boah, sie haben jetzt gar keinen Bock irgendwie auf Sportunterricht. Was denkst du, wie können da Schüler und Schülerinnen, die wenig Interesse oder Motivation für den Sport haben, generell besser in den Schulsport und vielleicht auch gerade für so außerschulische Sportarten oder außerschulische Angebote da besser gefördert werden oder integriert werden?
Also erstmal glaube ich, dass das, was du gerade beschrieben hast, dieses Phänomen erst in den späteren Schuljahren so richtig offenbar wird oder eintritt. Also im Grundschulalter, gerade so in den ersten Klassen, würde ich sagen, ist wirklich der Spaßfaktor bei fast allen Schülerinnen und Schülern noch sehr stark ausgeprägt. Also das ist auch etwas, was ich gerade vielleicht noch vergessen habe. Sport ist einfach auch das Fach, was den meisten Kindern, zumindest am Anfang ihrer Schullaufbahn, sehr viel Spaß macht, ne? Und das ist natürlich auch etwas, was wichtig ist und was so einen Schulalltag ja auch so ein bisschen auflockert. Du hast es auch schon so ein bisschen angedeutet, gerade in deiner Fragestellung fast schon die Antwort auch. Also ich glaube, man muss einfach vielfältige Angebote schaffen und eben das, was eben auch schon gemacht wird, dass man viele Sportarten anbietet, viele verschiedene Bewegungsfelder im Sportunterricht. Also dass es eben nicht nur um Laufen geht, sondern dass eben auch Bälle im Spiel sind, dass eben auch mal Rollen, Gleiten, Fahren, also aus dem Bewegungsfeld vielleicht was dabei ist. Also so, dass jeder so vielleicht auch gucken kann, wo er so eine Begabung hat oder was er vielleicht besser kann. Und eben auch diese ganzen Angebote, die eben das Außerschulische angehen, das Außerunterrichtliche angehen, auch da kann man ja bestimmten Neigungen entgegenkommen und dann vielleicht auch Kinder, die vielleicht jetzt nicht direkt Spaß dran haben, dann auch noch motivieren, weil sie vielleicht doch noch eine Sportart finden, die ihnen wirklich Spaß macht. Oder eben auch Wettbewerbsformen, Spielformen finden, die ihnen einfach Spaß machen, die sie animieren, mitzumachen. Da gibt es, glaube ich, ganz viele Beispiele und ich glaube, dass die Lehrkräfte da auch sehr gut vorbereitet sind, um das dann entsprechend auch auszuspielen.
Es gab ja ab und zu jetzt auch schon die Diskussion, dass vielleicht generell auch die Noten im Schulsport ganz abgeschafft werden sollen. Und ganz abgesehen davon gibt es ja auch die Bundesjugendspiele, die jetzt mittlerweile kein richtiger Wettkampf mehr sind, wo man sagen kann, eigentlich geht es nicht mehr um Leistung. Es geht dann da nur noch um die reine Bewegung oder um die reine Bewegungsabsicht. Findest du, da ist man auf dem richtigen Weg?
Ja, ich muss dir leider widersprechen, denn es ist nicht ganz richtig, was du gerade gesagt hast. Es ist natürlich eine ganz aufregende Diskussion, die, glaube ich, entstanden ist durch die Reform der Bundesjugendspiele. Ich glaube, im letzten Jahr war es, oder ich glaube, es greift, glaube ich, zu diesem Schuljahr das erste Mal. Aber es ist nicht so, dass da die Leistung abgeschafft wurde oder dass das Vergleichen oder Wettkämpfen in irgendeiner Form abgeschafft wurde. Das Einzige, was sich wirklich verändert hat mit dieser Reform, ist, dass in der Leichtathletik, also es gab ja immer die Sportarten Leichtathletik, Turnen und Schwimmen bei den Bundesjugendspielen. Und in der Leichtathletik war es bisher so, dass man in der dritten und vierten Klasse aussuchen konnte, ob man die Wettbewerbs- oder die Wettkampfform auswählt. Und das Einzige, was sich jetzt geändert hat, ist, dass jetzt nur noch die Wettbewerbsform sozusagen in der dritten und vierten Klasse auswählbar ist. So wie auch in der ersten und zweiten Klasse übrigens. Und der Unterschied zwischen Wettkampf und Wettbewerb ist, dass beispielsweise bei den Wurfdisziplinen oder wenn es um Weitenmessung geht, nicht ein exaktes Ergebnis gemessen wird, sondern dass gewisse Zonen vorgegeben werden. Und trotzdem kriegt man natürlich aber mehr Punkte, wenn man weiter wirft und oder weiter springt oder schneller läuft. Und am Ende wird es auch einen Vergleich geben zwischen den Kindern. Aber es ist eben nicht sozusagen auf den Zentimeter ausgemessen. Und das ist das, was sozusagen sich verändert hat. Und aus meiner Sicht ist das kein Abschaffen von einem Leistungsgedanken in dem Fall. Es hat aber, was ich ganz interessant finde, ja zu einem wirklich zu einer ganz ausgeprägten Diskussion geführt. Und dass die Bundesjugendspiele so eine Kraft entfalten können, ist ja eigentlich schon fast wieder schön, dass so viele sich eigentlich dann auch dazu äußern, ganz viele Erinnerungen ja auch dann wieder mitbringen. Aber insgesamt, ja, ist es eben aus meiner Sicht, ja, ist die Diskussion falsch geführt worden an der Stelle.
Allgemein müssen wir trotzdem auch so ein bisschen das Problem ansprechen, dass ja der generelle Sportunterricht sich so auf die großen Sportarten fokussiert. Also bei uns war es auf jeden Fall so, wir hören von vielen Leuten, die bei uns im Podcast sind, dass es immer noch so ist, beziehungsweise dass sie auch versuchen, irgendwie ihre Sportarten ein bisschen mehr zu vermarkten. Und viele sagen dann immer so, ja, wir müssten im Schulsport anfangen. Wir hatten zum Beispiel mal einen Faustballer bei uns, der auch Lehrer ist zugleich. Und der hat tatsächlich mit seinen Kindern angefangen, Faustball in der Schule zu spielen. Er hat aber auch gleichzeitig gesagt, dass da schon des Öfteren mal auch der Lehrplan einen Strich durch die Rechnung macht. Wieso würdest du sagen, ist es so, dass die Schulen halt einfach so diesen Fokus auf den großen Sport legen, auf die Sportarten, die bekannt sind?
Nun habt ihr natürlich in eurem Podcast ganz viel mit den ja kleineren Sportarten zu tun, ne? Deswegen ist da vielleicht der Blick besonders drauf. Also insgesamt stehen den Lehrkräften eigentlich alle Möglichkeiten offen. Es stehen ja keine Sportarten auf dem Lehrplan, sondern es stehen Bewegungsfelder in den Bildungsplänen oder in den Curricularen. Ich glaube, so heißt es, in den Curricula. So, was man dann darunter sozusagen, was man dann in diesem Bewegungsfeld innerhalb des Unterrichts dann ausübt, das ist eigentlich relativ frei. Also wenn es das Bewegungsfeld Parteiball- und Zielschussspiele gibt, dann sehe ich jetzt keinen Grund, warum man da nicht Faustball machen dürfte. Ist natürlich jetzt was anderes, wenn es dann vielleicht ums Abitur geht. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt unsicher, was da dann, ob man da jetzt auch Faustball beispielsweise abfragen könnte. Aber was jetzt den ganz normalen Sportunterricht angeht, sind da eigentlich alle Möglichkeiten offen. Natürlich gibt es wahrscheinlich in Deutschland mehr Fußballer als Faustballer. Davon können wir, glaube ich, ausgehen. Und ein Lehrer wird wahrscheinlich immer irgendwie auch die Sportart im Unterricht dann durchführen, wo er sich selber auch sicherer fühlt, wo er vielleicht mehr auch schon gelernt hat und das auch öfters schon durchgeführt hat. Das wäre für mich jetzt eine Erklärung dafür, dass vielleicht nur größere Sportarten durchgeführt werden. Aber die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da. Also da gibt es keine Beschränkungen oder dergleichen.
Ich finde, wenn man ein Merkmal bei Kindern sucht, dann ist es ja, dass sie super neugierig sind. Also ich finde, gerade in so einem Alter, wo man in der Schule ist, ist man einfach neugierig und kann auch super vieles aufschnappen und sich auch Sachen gut merken. So. Und ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht so diese Variation, wenn da eben noch mehr Tiefe auch reinkommen würde und man vielleicht auch mal ein etwas Ausgefalleneres probiert im Schulsport, dass da vielleicht auch gerade so Kinder, die dann sich mal auch langweilen, wenn halt nur Fußball gespielt wird, dass man die vielleicht damit auch anfixen könnte.
Ja, also da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, absolut. Das stimmt. Ich meine, klar, für gewisse ausgefallene Sportarten braucht man vielleicht auch nochmal spezielle Materialien. Das könnte vielleicht auch noch ein Hinderungsgrund vielleicht sein, obwohl es da eigentlich viele Schulen auch gibt, die ganz gut ausgestattet sind. Aber insgesamt, ja, wie gesagt, ist es so, es gibt wirklich einen ganz, ganz großen Spielraum. Und wenn jemand da eine Sportart unterbringen möchte, dann kann er das eigentlich auch tun.
Suchst du trotzdem vielleicht manchmal so den Austausch mit Lehrern und Lehrerinnen?
Jetzt nicht unbedingt, was die Ausgestaltung des Sportunterrichts angeht, sondern eben eher die Frage, was wir vorhin schon hatten, Motivation zur Teilnahme an Jugend trainiert. Das ist das, was sozusagen für mich ausschlaggebend ist. Ne? Was kann dazu führen, dass Schulen eben sich dran beteiligen an dem Wettbewerb? Was sind vielleicht die Hinderungsgründe, gerade auch im paralympischen Bereich? Wir haben ja inzwischen auch seit über 10 Jahren paralympische Disziplinen bei uns vertreten. Und da sind die Teilnehmerzahlen noch ausbaufähig, sagen wir es mal so. Also wir haben da auch schon sehr, sehr viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aber da würden wir uns wünschen, dass noch mehr Schulen dran teilnehmen. Und da sind es manchmal natürlich auch ganz, ja, im Grunde organisatorische Fragen, ne? Wie mache ich eine Bahnreise, wenn ich vielleicht 3, 4 Rollstuhlfahrerinnen oder Fahrer dabei habe? Und diese Fragen interessieren mich dann eigentlich im Dialog mit Lehrkräften oder mit Schulen.
Ja, jetzt haben wir schon sehr viel ja über die Deutsche Schulsportstiftung gesprochen. Jetzt sollen wir vielleicht bisschen mehr drauf eingehen, was hinter Jugend trainiert für Olympia und den Paralympics steckt. Da haben wir jetzt ja auch schon ein bisschen was drüber erfahren. Kannst du uns da mal einen kurzen Einblick geben, um was es sich denn bei Jugend trainiert für Olympia genau handelt?
Jugend trainiert für Olympia und Paralympics ist ein Bundeswettbewerb, ein schulsportlicher Wettbewerb, der in insgesamt 26 Sportarten durchgeführt wird. Und der sozusagen von der Landes- oder von der eigentlich sogar noch drunter von der Kreis- und Regionalebene bis über die Landesebene zur Bundesebene führt. Also ein aufsteigendes Wettbewerbssystem sozusagen. Also man kann sich immer für die nächsthöhere Stufe sozusagen qualifizieren. Und am Ende dürfen dann die 16 Landessieger aus den 26 Sportarten zum Bundesfinale nach Berlin. Also beim Frühjahr und Herbst sind wir in Berlin, beziehungsweise dann auch bei den Winterdisziplinen nach Baden-Württemberg oder Bayern, wo wir in der Regel abwechselnd sind, weil wir hier oben leider nicht genügend Schnee haben.
Und was würdest du sagen, welche Motivation haben jetzt Schulen, sich dieser Aktion anzuschließen?
Naja, also wenn ich eine Schule bin, die ein starkes Sportprofil hat, dann ist es, glaube ich, ganz naturgegeben, dass ich auch an so einem Schulsportwettbewerb teilnehme und auch zeige, was ich kann sozusagen, also gerade die Elite-Schulen des Sports, aber eben auch sportbetonte Schulen oder Schulen, die eben ein starkes Sportprofil haben, für die ist es, glaube ich, ganz, ganz normal eigentlich, bei Jugendturnier teilzunehmen. Es gibt aber eben auch ganz viele andere, also normale Gymnasien oder auch andere Schultypen, die an dem Wettbewerb teilnehmen. Und da kann es eben auch einfach ein Teil der Schulkultur sein, dass man eben einfach sagt, ne, es gibt eben auch bei uns an der Schule talentierte Sportlerinnen und Sportler und auch denen wollen wir ein bestimmtes Angebot schaffen. Genauso wie es ja auch musisch Talentierte geben kann, dann kann man eben auch an entsprechenden Wettbewerben teilnehmen. Es gab ja auch Vorlesewettbewerbe in der Schule oder eben andere Formen, Mathe-Olympiade und so weiter. Und im Grunde ist es ja, das macht der Schule auch aus, dass man eben viele Fächer hat und jeder ja irgendwo auch zeigen kann, dass er in irgendeinem Fach eine Begabung hat oder sich irgendwo auch wohlfühlt und das dann auch zeigen kann. Ja, deswegen ist so ein sportliches Angebot eben auch für diese Schulen sehr interessant.
Gibt es da irgendwie so eine Art Auswahl- oder Qualifikationsprozess für die Teilnahme am Wettbewerb oder kann sich da einfach jede Schule anmelden, die möchte?
Es kann sich im Grunde jede Schule anmelden. Also es sind die weiterführenden Schulen, die sich für den großen Wettbewerb anmelden können, ab einer bestimmten Altersklasse und wie sozusagen die Schulen dann ihre Teams zusammenstellen. Also da gibt es sicherlich dann irgendeinen Auswahlprozess, aber das ist dann sozusagen auch deren Beritt oder deren Verantwortung. Ansonsten steht aber der Wettbewerb wirklich allen frei. Also er ist nicht verpflichtend, so wie es ja die Bundesjugendspiele beispielsweise sind. Es ist wirklich freiwillig, aber eben wirklich auch für alle möglich, daran teilzunehmen.
Und in wie vielen Sportarten gibt es jetzt den Wettbewerb Jugend trainiert für Olympia?
Es gibt insgesamt inzwischen 26 Sportarten. Gestartet sind wir ja mal vor über 50 Jahren mit zwei Sportarten. Also die Ursprungssportarten waren Schwimmen und Leichtathletik. Und im Laufe der jetzt schon über, ja, es sind glaube ich 55 Jahre schon, 1969 wurde der Wettbewerb geschaffen. Seitdem sind ganz, ganz viele Sportarten dazugekommen. Vor über 10 Jahren dann eben auch die paralympischen Sportarten. Und jetzt haben wir insgesamt 19 olympische und 7 paralympische Disziplinen im Wettbewerbsprogramm. Zumindest in dem Programm, was sozusagen zum Bundesfinale auch führt. Genau, auf der Landesebene kann es durchaus auch noch andere Sportarten geben.
Wow, das ist einiges. Welche Sportart kam da als letztes hinzu?
Oh, jetzt muss ich kurz nachdenken. Ich denke, die letzte wird... Oh, jetzt habt ihr mich auf dem falschen Fuß erwischt. Es könnte Triathlon oder Beachvolleyball gewesen sein. Das kann ich nochmal nachschauen.
Okay, alles gut.
Das reiche ich nach.
Okay, sehr gut. Jetzt bauen wir noch ein.
Also das sind auf jeden Fall relativ junge Sportarten bei uns im Programm.
Und welche Rolle spielt da jetzt die Deutsche Schulsportstiftung, gerade wenn es so um die Organisation und die Förderung von dem Wettbewerb Jugend trainiert geht?
Also die Schulsportstiftung ist im Grunde komplett Träger dieses Wettbewerbs. Und wir organisieren also wir als Geschäftsstelle organisieren die Bundesfinalveranstaltungen, sind aber, wie gesagt, so ein bisschen der Schnittpunkt eben zu allen anderen Partnern, mit denen wir da zusammenarbeiten. Die Deutsche Schulsportstiftung setzt sich ja eben zusammen aus den Kultusministerien und den Spitzenverbänden. Gemeinsam erarbeiten wir eben das gesamte Wettbewerbsprogramm. Es gibt dann eben eine Ausschreibung, die vom Vorstand der Stiftung jedes Jahr veröffentlicht wird. Und dann sind die Länder im Grunde dafür zuständig, sozusagen diese untere Ebene zu organisieren. Und wir sind dann als Geschäftsstelle bzw. als Deutsche Schulsportstiftung für die Bundesebene zuständig und organisieren da die Bundesfinalveranstaltungen.
Und das hast du gerade schon so die Partner angesprochen. Wie wird denn der Wettbewerb finanziert und wie viele Sponsoren sind da ungefähr so daran beteiligt?
Es ist natürlich maßgeblich öffentlich gefördert, wie man sich sicherlich denken kann. Wir kriegen sehr hohe Zuschüsse beispielsweise vom Bundesministerium des Innern und für Heimat. Das ist sozusagen, also das BMI ist eigentlich so unser Hauptförderer. Die Länder finanzieren eben diesen gesamten Unterbau, also alles, was auf der Landesebene geschieht, was natürlich extrem wichtig ist, damit dann am Ende auch dann die Landessieger feststehen und dann zum Bundesfinale fahren können. Sie beteiligen sich aber auch finanziell an den Bundesfinalveranstaltungen, genauso wie die Spitzenverbände, die bei uns vertreten sind. Und dann gibt es eben auch noch verschiedene Sponsoren. Ich glaube, Hauptsponsor Deutsche Bahn muss man, glaube ich, einmal nennen, weil die eben auch für die Anreise der vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zuständig sind, eben auch logistisch da eine wahnsinnige Aufgabe übernehmen. Und genau, da bauen wir sehr auf die Unterstützung eben der Deutschen Bahn und haben dann eben daneben noch andere Sponsoren, die uns maßgeblich unterstützen.
Gibt es denn so ein paar prominente Namen, die bei Jugend trainiert für Olympia teilgenommen haben?
Ja, auf jeden Fall. Also gibt es sogar relativ viele. Also mein Lieblingsbeispiel ist, glaube ich, Dirk Nowitzki, der mit seinem Röntgen-Gymnasium aus Würzburg teilgenommen hat. Und ich glaube, die wurden Siebter im Bundesfinale. Ein tolles Beispiel ist auch Jonas Reckermann beispielsweise, der selber auch sagt, dass er nur über Jugend trainiert zu seiner Sportart gefunden hat, was natürlich eine tolle Geschichte ist, wenn wir quasi Anteil an einem Olympiasieg dann am Ende irgendwie haben, weil Jugend trainiert denjenigen zu der Sportart gebracht hat. Und ja, da gibt es noch ganz viele andere. Also zum Beispiel die Satou Sabally ist auch eine Basketballerin, die kennt ihr vielleicht auch. Die ist ja in der WNBA sehr, sehr erfolgreich, ist mehrfache Bundessiegerin auch im Basketball hier gewesen. Es gibt wirklich in allen Sportarten eigentlich Beispiele, die man da nennen könnte. Und ja, das ist immer sehr schön, wenn wir das hören. Ja, wenn die dann sozusagen auch dann später wirklich den Weg zu Olympia oder auch zu den Paralympischen Spielen geschafft haben.
Ja, voll schön. Ich meine, Satou Sabally ist ja dann auch ein perfektes Beispiel, dass es dann sogar jetzt bei den aktuellen Olympischen Spielen dann auch Teilnehmer und Teilnehmerinnen gab, die dann bei Jugend trainiert angefangen haben und jetzt eben ganz oben auch angekommen sind. Das ist ja auch sicher auch so ja, schön für euch zu sehen, dass die Arbeit auch bestätigt wird und dass die Arbeit auch Früchte trägt und dass man dann sowas sieht. Und das ist ja sicherlich auch dann ja eine Genugtuung, auch sowas zu sehen, ne?
Ja, absolut. Also es ist schon schön, wenn wir das sozusagen hören. Ich könnte jetzt noch ganz, ganz viele Beispiele nennen. Wir haben morgen eine Pressekonferenz beim Hockey, weil Hockey ja auch eine unserer Sportarten ist. Hockey ja auch immer sehr erfolgreich bei Olympischen Spielen. Wir haben ja jetzt auch wieder bei den Männern die Silbermedaille gewonnen. Da ist ein Hockeyspieler, der Martin Zwicker, morgen und dann auch bei uns, bringt seine Medaille mit. Also auch ein ganz aktuelles Beispiel, ne? Von jemandem, der vor vielen, vielen Jahren mal bei uns teilgenommen hat und ja, es dann eben bei Olympischen Spielen auch zu einer Medaille geschafft hat.
Ja, voll schön. Man kann ja schon gewissermaßen behaupten, dass du ja tagtäglich eigentlich von Sport umgeben bist. Da wollen wir natürlich jetzt auch von dir gerne wissen, ob du denn auch eine Lieblingssportart hast, ob du vielleicht auch eine Lieblingssportart kompetitiv ausübst.
Also es gibt ehrlich gesagt ganz wenige Sportarten, die mir nicht gefallen. Also da, ich glaube, es wäre einfacher, wenn ich da was aufzähle, aber das mache ich jetzt lieber nicht. Also ich kann mich für wirklich fast alle Sportarten begeistern, ehrlicherweise. Vielleicht einen kleinen Vorsprung hat Basketball auf jeden Fall bei mir. Das ist eine Sportart, die ich wirklich sehr liebe. Aber ansonsten kann mir wirklich fast jede Sportart live oder auch im Fernsehen angucken und mich dafür begeistern. Ich selber, also jetzt mache ich keine Sportart mehr wettbewerbsmäßig, also außer an Volksläufen teilnehmen ist irgendwie Wettbewerb, aber das zählt, glaube ich, nicht. Ich habe aber früher Leistungssport gemacht und zwar in der Sportart moderner Fünfkampf, die ihr vielleicht auch kennt. Vielleicht habt ihr die ja auch schon mal in eurem Podcast behandelt.
Hatten wir noch
Wäre
nicht.
Wäre auf jeden Fall eine gute. Ist halt eine olympische Sportart. Ich weiß nicht, macht ihr auch olympische Sportarten? Weil sonst würde sie rausfallen. Aber es ist auf jeden Fall, würde ich schon sagen, eine Nischensportart. Würde, glaube ich, passen.
Also natürlich machen wir auch olympische Sportarten, also das ist ja klar. Wir hatten auch schon, ich glaube, 4 Olympioniken bei uns zu Gast im Podcast und wir sind da natürlich auch aktiv und moderner Fünfkampf ist ja super spannend, tut sich ja auch gerade viel. Da ist ja jetzt eine Disziplin so gewissermaßen ersetzt worden für die nächsten Spiele. Wie stehst du dazu?
Also ich komme natürlich noch aus der Zeit, als Reiten noch dazugehörte zum modernen Fünfkampf und für mich gehört Reiten absolut zum modernen Fünfkampf dazu. Deswegen war ich kein Freund von der Veränderung. Ich kriege schon mit, dass viele Jugendliche das jetzt schon ganz gut finden, auch diese neue Sportart. Also dieses Obstacle Run heißt es ja. Also es ist ja im Grunde so eine Art ja, Ninja Warrior Parcours, wenn man so möchte, ne, der jetzt so da integriert ist. Das ist sicherlich zum Zuschauen auch nochmal sehr attraktiv. Also ist ja zumindest etwas, was ja auch, kann ich ja fast jeden Tag im Fernsehen gefühlt gucken. Und also viele Jugendliche, die jetzt eben das ja schon seit einigen Jahren jetzt auch trainieren, seit die Entscheidung feststand, sind die ja nicht mehr aufs Pferd gegangen, sondern haben dann eben schon angefangen, sich darauf vorzubereiten. Und da gibt es einige, die das wirklich ziemlich cool finden. Ich bin gespannt. Ich habe es selber noch gar nicht live gesehen und bin gespannt, wie das jetzt angenommen wird. Es wird ja definitiv dann in Los Angeles auch nochmal so durchgeführt. Und ja, dann mal schauen, was mit der Sportart passiert. Aber das wird man dann sehen.
Total vielseitiges Gespräch hier mit dir. Finde ich total spannend, was du alles so mitbringst. Hey. Ist moderner Fünfkampf auch ein Teil von Jugend trainiert?
Nee, und ehrlicherweise, also ist es, glaube ich, auch, weiß ich gar nicht, ob es wirklich geeignet wäre, weil es eben doch eine sehr spezielle Sportart ist, die so nicht so einfach im, in der Schule eigentlich durchführbar ist, ne? Also es ist eben wirklich eine sehr aufwendige Sportart, wo man sehr viel, ja, verschiedene Sporträume ja schon alleine braucht und eben auch viel Materialien. Das ist etwas, was man so in, selbst in einer Doppelstunde Sport relativ schlecht unterbringt. Also deswegen, auch wenn ich natürlich, wenn mein Herz sehr für den Fünfkampf schlägt, sehe ich die Sportart nicht unbedingt im Programm von Jugend trainiert für Olympia und Paralympics.
Gäbe es eine Sportart, wo du sagst, die passt rein, die sollte noch dazukommen?
Also ich habe jetzt bei den Olympischen Spielen sehr gerne Klettern geschaut und finde, das ist eine ganz tolle Sportart. Und ich kann mir vorstellen, dass die im Sportunterricht sehr gut funktioniert. Das ist zumindest das, was uns auch so aus den Ländern teilweise schon zurückgemeldet wird. Also das gibt es teilweise auch schon, wird angeboten und wird auch immer mehr angenommen. Und da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass das eine Bereicherung sein könnte für das Programm.
Und wenn wir schon so ein bisschen jetzt über Olympia geredet haben, dann müssen wir schon auch so einen Blick auf die abgeschlossenen Spiele in Paris werfen. Da hast du ja, ja, wie du auch schon gesagt hast, mitverfolgt. Was ziehst du da für ein Fazit zum Abschneiden der deutschen Sportler und Sportlerinnen?
Naja, die Zahlen liegen ja doch ganz offensichtlich da. Also wenn man sich die Medaillenausbeute sozusagen anschaut und die vergleicht mit den vorherigen Olympischen Spielen, dann stellen wir natürlich leider fest, dass es immer weniger werden, was ich persönlich oder wie wir alle wahrscheinlich sehr schade finde. Insgesamt muss man sich natürlich, und das wird ja auch gemacht auf allen Ebenen, wird natürlich analysiert, woran es liegt und wie man dem entgegensteuern kann. Ich glaube, das ist eine wirklich gemeinschaftliche Aufgabe, die man da hat. Also das kann nicht nur der organisierte Sport, das kann nicht nur der Schulsport lösen, das müssen natürlich alle gemeinsam lösen. Und letztlich müssen wir uns natürlich auch immer fragen, was für einen Stellenwert Leistungssport insgesamt in unserer Gesellschaft noch hat. Ne, der hat vielleicht auch ein bisschen abgenommen oder die Unterstützung ist da vielleicht auch nicht immer so da, wie wir uns das vielleicht so aus dem Sportbereich gerne wünschen würden. Aber insgesamt glaube ich, um da vielleicht auch mal so entgegenzusteuern, müssen wirklich alle an einem Strang ziehen und müssen, glaube ich, wirklich auf allen Ebenen, muss, glaube ich, zusammengearbeitet werden, um das zu schaffen.
Gibt es dahingehend jetzt auch irgendwie Pläne in naher Zukunft, den Wettbewerb Jugend trainiert für Olympia zu erweitern oder zu verändern?
Also insgesamt sind wir da kontinuierlich eigentlich im Prozess, den Wettbewerb auch ja zu evaluieren und ja weiterzuentwickeln. Ich hatte ja schon gesagt, dass über viele, viele Jahre eben auch immer wieder Sportarten hinzugekommen sind. Also auch dahingehend hat sich ja der Wettbewerb entwickelt. Der paralympische Bereich, der auch den Special Olympics Bereich umfasst, sind schon vor vielen Jahren eben dazugekommen. Auch das ist ja eine Weiterentwicklung, also eine Neuausrichtung letztlich. Und wir versuchen eben auch in Gesprächen mit den Sportarten zu schauen, ob es eben vielleicht auch attraktive Wettbewerbsformate geben kann, die wir im Schulbereich umsetzen können bei uns im Wettbewerb. Wir haben jetzt gerade zum Herbstfinale große Veränderungen. Beispielsweise haben wir in der Leichtathletik Mixed-Mannschaften in einer Altersklasse eingeführt. Vorher waren es eben getrennte Teams. Jetzt ist es eben wirklich also 6 Jungs, 6 Mädchen, die zusammen antreten. Wir haben im Rudern eine große Veränderung gehabt. Und so versuchen wir im Grunde immer wieder zu schauen, ja, wie wir den Wettbewerb weiterentwickeln können und weiter auch attraktiv halten können.
Vielleicht jetzt noch als passenden Abschluss die Frage an dich, welche Vision hast du für die Zukunft des Schulsports in Deutschland, aber auch vielleicht für die Zukunft von Jugend trainiert für Olympia?
Eine Vision habe ich vielleicht vorhin auch schon so ein bisschen angeteasert. Ich würd mir natürlich schon wünschen, also erstmal, dass der Schulsport oder ja auch Sportunterricht, aber eben auch alles, was zum Schulsport gehört, weiterhin einen hohen Stellenwert genießt, vielleicht auch manchmal einen höheren als er jetzt hat. Ich halte diesen Bereich eben für sehr, sehr wichtig. Ich glaube auch, dass man eben auch über dieses fächerübergreifende Lernen noch mehr sprechen kann, dass man da auch noch mehr ausbauen kann, dass also Bewegung nicht nur im Sportunterricht stattfinden muss, dass es eben auch positive Aspekte oder Effekte haben kann, wenn ich eben die Bewegung auch in die anderen Fächer mit einbaue. Sicherlich auch eine Herausforderung, auch auf vielen Ebenen. Man braucht ja im Grunde eine Lehrkraft, die dann eben in Chemie oder Mathe gut ausgebildet ist, aber eben dann auch diesen sportlichen Aspekt beantworten kann. Aber trotzdem wäre das natürlich etwas, wo man, glaube ich, noch weiter den Schulsport entwickeln kann. Ja, insgesamt würde ich mir natürlich wünschen, so wie wir uns alle das wünschen, dass wir viele Lehrkräfte haben, dass wir ausreichend Lehrkräfte haben, die eben dann auch den Unterricht ja stemmen können, dass die gut ausgebildet sind, was ja im Grunde der Fall ist, aber dass sie auch in den Fächern eingesetzt werden, für die sie ausgebildet sind, dass sie ausreichend Sporträume haben, Materialien, die sie dafür auch nutzen können für diesen Sportunterricht. Ja, dann wäre, glaube ich, auch schon relativ viel, viel geschafft. Aber es ist natürlich auch nicht mit einem Schnipsen erledigt, das ist auch klar.
Jetzt hat Olli ja gerade schon gesagt, dass es Richtung Abschluss geht. Ich habe tatsächlich noch eine zweite Abschlussfrage. Es ist so ein Thema, was ich schon so die ganze Zeit so ein bisschen im Kopf habe. Und ich weiß auch gar nicht ganz genau, ob es wirklich hier reinpasst. Aber während Olympia ist es jetzt auch so, dass es jetzt, glaube ich, mittlerweile seit 2 oder 3 Olympiaden ein olympisches Flüchtlingsteam gibt. Und dementsprechend wollte ich jetzt auch mal so hier in den Raum werfen, ob das auch ein Thema ist, was ihr behandelt. Also ist es was, was euch auch tangiert, wie ihr die Flüchtlingskinder auch in den Sport integriert?
Eigentlich passt die Frage perfekt. Wir hatten ja jetzt gerade erst auch den Fall, dass wir viele ukrainische Flüchtlinge in Deutschland hatten. Und die sind natürlich auch hier zur Schule gegangen. Und damit hatten sie auch die Möglichkeit, an Jugendturnier teilzunehmen. Und tatsächlich haben wir mehrere Beispiele, die wir auch entsprechend begleitet haben, ja, mit unseren über unsere Medien. Wir hatten beispielsweise ein ukrainisches Ruderteam, ich glaube, im letzten Herbstfinale dabei. Die Mädels, die haben sogar gewonnen. Da bin ich mir jetzt gerade unsicher. Aber die waren auf jeden Fall mit dabei, waren also Landessieger auf jeden Fall schon mal. Also Gewinner waren sie in jedem Fall. Aber haben dann eben beim Bundesfinale auch mitgemacht. Und das zeigt sich natürlich auch ganz schön. Also wir hatten auch eine Basketballspielerin, die eben ja ganz klar auch gesagt hat, wenn sie eben Sport macht, dann kann sie das auch alles mal vergessen, was irgendwie hinter ihr liegt. Und das sind natürlich auch tolle Geschichten, die der Sport da schreibt, die dafür sorgen, dass die sich hier wohler fühlen in einem fremden Land und relativ schnell dann vielleicht auch schaffen, sich ja hier zu integrieren oder zumindest Anschluss zu finden. Das ist ja vielleicht erstmal das Wichtigste. Und da ist der Sport natürlich immer ein ganz toller Motor für. Und diese Geschichten, die haben wir auf jeden Fall bei Jugend trainiert erlebt und das finde ich wirklich auch schön und ja, ist etwas, was ja auch so die Emotionen und die Kraft des Sports auch irgendwie ausmacht, finde ich.
Das hast du schön gesagt. Das fand ich einen sehr, sehr schönen Abschluss. Kennst du den Film Die Schwimmerinnen?
Ja, kenne ich. Witzigerweise kenne ich auch den damaligen Trainer sehr gut, der die beiden aufgenommen hat und hier trainiert hat, der diese ja bahnbrechende Idee auch hatte, zu sagen, ja komm, ihr wohnt jetzt hier im Vereinsheim und schwimmt hier einfach mit. Und ich bin ja hier, wie gesagt, aus Berlin. Die beiden sind ja hier in Berlin auch, ja, dann zur Schule gegangen. Und deswegen habe ich den Film natürlich auch geschaut und fand es auch sehr spannend, wie das umgesetzt wurde. Und auch an welchen Schauplätzen. Teilweise vor Ort hier bei uns, aber teilweise auch nicht. Aber es war witzig, das zu sehen.
Sehr cool, dass du Matthias Schweighöfer kennst.
Ich kenne das Original.
Ja, das war doch jetzt ein schöner Abschluss. Danke, dass ich diese Abschlussfrage noch hinterher schieben durfte. Und wir sind jetzt am Ende der Podcast-Folge angelangt. Schön zu sehen, dass sich da auch was tut im Bereich Schulsport und Kindersportförderung. Und tatsächlich ist es ja auch schön zu sehen, dass ihr jetzt auch mittlerweile Richtung Grundschulen geht. Sport ist einfach was Tolles und das haben wir tagtäglich gemerkt bei uns in der Podcast-Arbeit und gerade solche Gespräche sind dann auch immer wieder bereichernd, wenn man dann solche Einblicke bekommt und da nochmal so einen Deep Dive reinmachen kann. Also vielen Dank, dass du da auch deine Expertise heute mitgebracht hast, liebe Friederike. Wir möchten uns natürlich auch bei unseren Zuhörern bedanken. Schön, dass ihr heute wieder bei einer neuen Folge Beyond Sports Special am Start wart. Und ja, Friederike, die letzten Worte möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, in deinen Worten zu erklären, was der Sport für dich bedeutet. Hinterlasse deine Message, die Bühne gehört dir.
Ich glaube, Sport begeistert viele, viele Menschen. Sport bringt Menschen zusammen, kann Emotionen teilen. Sport löst Emotionen aus in alle Richtungen. Deswegen ja, liebe ich Sport und ja, finde das einfach mitreißend und hoffe, dass wir damit auch noch ja, in den nächsten Jahren viele andere Menschen auch mitreißen können.